Ich möchte heute mit einer neuen Predigtreihe anfangen, einer Reihe, die sich um die Thematik dreht, wer oder was bin ich eigentlich als Christ? Und dabei bin ich auf einen Text gestoßen, der für viele Leute ziemlich genau das widerspiegelt, was man darunter versteht, ob jemand ein richtiger Christ ist oder nicht. Aber ich werde euch ein kleines bisschen überraschen, vielleicht auch ärgern. Schauen wir mal. Und das fängt schon mit einer ersten Geschichte an oder einem ersten Teil an. Ich möchte euch einen Vergleich hinstellen. Ich werde noch mal darauf zu sprechen kommen, aber einen Vergleich hinstellen, der vielleicht auf den ersten Blick wehtut, vielleicht ärgert. Schauen wir mal. Und zwar möchte ich sagen, das, was wir so in den letzten Jahren sehr, sehr stark erlebt haben, wenn man irgendwo mit sozialen Medien zu tun hat und damit unterwegs ist, man findet eine absolut neue Berufsgruppe. Diese Berufsgruppe nennen sich selber Influencer. Influencer sind Menschen, die sich selbst irgendwo ins Internet stellen und alle möglichen Sachen machen, entweder Sachen verkaufen, wie auch immer. Aber das Besondere daran ist, sie haben eine ganze Menge Follower. Und wenn ich dieses Wort Follower auf Deutsch übersetze, dann heißt das Nachfolger. Menschen, die ihnen nachfolgen. Und weil sie bestimmte kosmetische Produkte benutzen zum Beispiel, machen das die ganzen Follower auch. Und dafür werden die bezahlt. Und die verdienen nicht schlecht. Also ich wünschte, ich hätte auch nur annähernd das Geld, was da viele verdienen. Aber diese ganze Geschichte ist also etwas, was wir in unserer heutigen Zeit völlig selbstverständlich haben. Und wir akzeptieren das, das ist einfach so. Egal, ob ich jetzt irgendwelche gymnastischen Übungen mache, wo die Leute für bezahlen, dass sie die mitmachen können, oder was verkaufe oder was auch immer, ist völlig egal. Aber es gibt für fast alles Follower mittlerweile. Menschen, die hinter anderen Menschen herlaufen, versuchen, möglichst viele Informationen zu sammeln und damit zu leben. Und wenn ich jetzt das Ganze einen Schritt weiter gehe und mal frage, warum möchten Menschen eigentlich Jesus nachfolgen, dann finde ich da ganz, ganz ähnliche Gründe. Dann finde ich zum Beispiel diesen ersten Grund, der mir einfiel, als ich darüber nachgedacht habe, irgendwas muss ich ja tun. Wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, also diesem Jesus nachfolgen, kann ja nicht schaden. Hat ja einen relativ guten Ruf, seine Anhänger gibt es schon seit 2000 Jahren, also es ist keine Eintagsfliege, nichts, was so gleich wieder in der Luft zerplatzt, es muss wohl irgendwas dran sein. Also warum nicht? Andere haben die Situation, dass sie in einer Gemeinde aufgewachsen sind oder in einer Kirche aufgewachsen sind, wo ihnen gesagt wird, also, wenn du Christ sein willst, dann musst du Jesus nachfolgen. Du musst das tun, was Jesus dir sagt, und du musst so leben, wie er dir das deutlich macht. Mittlerweile, wenn das Ganze nicht in der ersten Generation ist, sondern in weiteren Generationen weitergegeben wird, dann gibt es auch Leute, die sagen, also damit sich meine Eltern nicht ärgern, gehe ich eben mit. Oder um mir dadurch irgendwelche Vorteile bei der Oma zu verschaffen, gehe ich mit ihr in den Gottesdienst. Und ähnliche Sachen für das eigene Ansehen macht man sowas. Und es gibt noch eine vierte Gruppe, die mir eingefallen ist, und das ist Abenteuerlust. Und ihr merkt, die Gruppen sind sehr unterschiedlich. Abenteuerlust bedeutet, da ist jemand, der hat verstanden, das könnte etwas sein, was mein ganzes Leben in irgendeiner Weise wirklich erfüllt. Und wir haben ja so viele Leute, die völlig verrückte Sachen machen, wie von der Brücke zu springen, an einem Bungee-Seil oder alle möglichen Sachen zu machen, die wirklich gefährlich sind, nur damit sie überhaupt noch spüren, dass sie lebendig sind. Weil ihnen dieser Reiz, dieses Wissen, warum lebe ich eigentlich, nicht klar ist. Und sie auf der Suche danach sind, etwas zu tun, was ihnen dabei hilft. Und wenn dann jemand herkommt und sagt, wenn du Jesus nachfolgst, und so sagt es Jesus selbst, wird dein Leben etwas bewirken, was weit über deine eigenen Möglichkeiten hinausgeht. Und du wirst plötzlich nicht mehr nur irgendein Rädchen im Getriebe sein, sondern du wirst ein Mensch sein, der mit dem lebendigen Gott in Verbindung lebt und auf dieser Erde Sachen tut, die oft über das Normale hinausgehen. Und das lohnt sich. Man kann Jesus auch aus Abenteuerlust nachfolgen. Aber gucken wir uns jetzt mal den Bibeltext an, aus Lukas 9, die Verse 57 bis 62. Als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. »Ich will dir folgen, wohin du auch gehst«, sagte er. Und Jesus erwiderte, »Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann.« Zu einem anderen sagte Jesus, »Folge mir nach.« Er aber antwortete, »Herr, erlaub mir, dass ich vorher noch nach Hause gehe, um mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern.« Und Jesus erwiderte, »Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes.« Wieder ein anderer sagte, »Ich will dir nachfolgen, Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme.« Und Jesus erwiderte, »Wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, der ist nicht brauchbar für das Reich Gottes.« Was soll man jetzt damit anfangen? Das sind ja drei Aussagen, die völlig komisch sind, ungewöhnlich, die entsprechen überhaupt nicht dem, wie wir uns Jesus vorstellen. Wir stellen uns Jesus vor als jemand, der sich freut, wenn die Leute zu ihm kommen und sie alle gerne mitnimmt. Oder? Und was macht er hier? Genau das Gegenteil. Warum? Was ist los? Wenn ich das mal so zusammenfasse, komme ich zu einer Aussage, Jesus will nicht jeden als Nachfolger haben. Das ist ein gewagter Satz, weiß ich. Aber wenn ich mir Jesus anhöre, sieht das so aus. Er sagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann hat das Voraussetzungen, dann bedeutet das etwas für dich, dann bedeutet das etwas, was wichtig ist. Und das geht nicht einfach so. Und er sagt, also einfach so mal hinter mir herlaufen und dann eine Woche später wieder was anderes machen oder vorher schon noch andere möglichen Sachen machen, das ist nicht das, was wir auf dem Plan haben. Also Jesus lehnt diesen ersten Mann, der zu ihm kommt und ihn anspricht und sagt, ich will überall mit dir hingehen, wo du auch hingehst. Der lehnt ihn mehr oder weniger ab, indem er ihm sagt, ich habe keinen Platz, wo ich hingehe. Anders als die Tiere, die haben ein Nest oder ein Bau oder was auch immer, habe ich nicht. Warum sagt Jesus das? Was ist die Bedeutung, die dahinter steckt? Warum kommen Menschen zu Jesus und wollen ihm nachfolgen und Jesus gibt eine solch komische Antwort? Wenn ich mir das angucke und überlege, wer ist dieser Mensch, der so auf Jesus zukommt und ihm sagt, egal was ist, ich folge dir nach. Ist das zunächst einmal heute für uns ungewöhnlich, anders aber in der damaligen Zeit. Zur Zeit Jesu gab es viele Leute, die durch die Lande zogen, zum Teil fromme Leute, zum Teil waren das Händler und alle möglichen Leute, die hatten ihre Nachfolger, ihre Angestellten, würde man heute vielleicht eher sagen, Menschen, die mit ihnen sich auf den Weg gemacht haben, um sie zu begleiten, um von ihnen zu lernen, um das, was sie mitkriegen, auch wirklich umsetzen zu können. Und davon gab es viele, das war nicht ungewöhnlich. Und wir wissen das aus dem Mittelalter und ja noch danach. Auch bei uns war das immer noch so, wenn ich einen Beruf lernen wollte, dann habe ich mir einen Lehrherrn gesucht. Der musste damals noch bezahlt werden, von wegen Lehrgeld. Und man blieb einfach dabei. Man lebte Tag und Nacht mit dieser Person zusammen, man arbeitete mit ihm, lernte davon und hat so das Leben geteilt. Das heißt, wenn ich eine Perspektive habe, wenn ich etwas für mein Leben haben möchte, dann suche ich mir etwas, was mir jetzt gerade passt. Und das scheint mir das zu sein, was Jesus bei diesem Mann gesehen hat. Du suchst eine Sicherheit, eine Perspektive, die ich dir so in dieser Form nicht geben möchte. auch nicht geben kann. Ich kann dir nicht sagen, wenn du mit mir gehst, dann wirst du nach 3 Jahren das erreicht haben, nach 5 Jahren das erreicht haben, nach 10 Jahren verdienst du genauso viel Geld wie ich jetzt und hast dann nach spätestens 15 Jahren wieder deine eigenen Schüler, die hinter dir herlaufen. Das kann Jesus nicht sagen. Es ist nicht möglich, weil er nicht so ist wie die anderen. Weil bei ihm der Unterschied liegt, nicht mal so bei den Menschen. Und deswegen passt nicht alles zusammen. Und Jesus macht klar, wenn das der Grund ist, hinter mir herzulaufen, dass du dir jetzt eine Ausbildung oder sowas erhoffst, dann bist du hier falsch. Gucke ich mir den zweiten an, den Jesus anspricht. Der kommt also nicht mal von sich aus auf Jesus zu, sondern Jesus sagt ihm, komm und folge mir nach. Also das scheint jemand zu sein, den Jesus gerne haben möchte. Und dann antwortet der aber, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Könnte man sagen, klar, wenn mein Vater gestorben ist, dann muss ich dafür sorgen, dass das Ganze jetzt noch über die Bühne geht und dann ist gut, dann habe ich Zeit, dann kann ich. Das Problem ist, dass diese Aussage, die er macht, lass mich erst noch meinen Vater beerdigen, damit zusammenhängt, dass im Judentum bis heute diese Vorstellung aus den 10 Geboten, dass wir Vater und Mutter ehren sollen, dass es das erste Gebot ist, auf dem sogar eine besondere Verheißung liegt, dass dieses Gebot ernst genommen wurde. Und das bedeutet, mein Vater lebt noch. Und meine erste Priorität ist, mich darum zu kümmern, dass meine Eltern, wenn sie dann gestorben sind, gut unter die Erde kommen und bis dahin muss ich für sie sorgen. Ob das jetzt eine Woche dauert oder ob das vielleicht noch 5 Jahre dauert, kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Das ist offen dabei. Der zeitliche Rahmen ist offen. Und deswegen sagt Jesus dem klipp und klar, lass die Toten begraben, aber du geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Das, was du in deinem Kopf hast, was du erst noch erledigt haben möchtest, das ist nicht das, was jetzt noch dran ist. Und dann kommt der Dritte her und sagt, ich will dir nachfolgen, Herr, aber erlaube mir zuerst noch von meiner Familie Abschied zu nehmen. Das klingt jetzt eigentlich ganz kurzfristig. Den Bescheid zu sagen, wo ich bin, gehört sich so, oder? Abschied nehmen kann auch ein bisschen länger dauern, mag ja sein, aber Jesus gibt ihm eine komische Antwort und sagt ihm, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, der ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Wenn man das heute sieht, wenn ein Bauer mit seinem elektronischen GPS-gesteuerten Traktor seine Felder pflügt, kann man das nicht mehr verstehen. Funktioniert das Bild nicht mehr, weil egal, wo der hinguckt und was er jetzt gerade macht, der Traktor fährt seine Linien so lange, bis er irgendwo stehen bleibt. Aber das war damals anders. Ich weiß nicht, ob jemand von euch mal mit einer Kuh gepflügt hat. Ich hatte dieses Vergnügen so mit 11, 12 Jahren mal, weil ich damals ein bisschen gedacht habe, ich kriege das schon hin. Das sieht ja so einfach aus, hinter dem Pflug da zu halten und hinter der Kuh herzulaufen, das packen wir irgendwie. Es hat nicht lang gedauert, dann hat man mich wieder abgelöst, war auch besser so. Aber zum einen, den Pflug zu halten, ist schwer genug. Dann nach vorne zu gucken, damit die Kuh auch geradeaus läuft, denn die läuft auch nicht unbedingt in der Spur, ist das Zweite. Und so wie ich hergehe und mich zur Seite drehe, geht die Kuh mit. Vielleicht kennt die einen oder andere noch diese Situation, als man angefangen hat, einen Führerschein zu machen. Da war das bei ganz vielen auch ähnlich. Man anfängt zu fahren und gesagt kriegt, du musst jetzt nach hinten gucken, dann geht das so. Und nicht geradeaus und so. Das muss man sich erst abtrainieren. Und Ähnliches haben wir hier. Und Jesus sagt, wenn du etwas erreichen willst, wenn du in diesem Reich Gottes nach vorne kommen willst, wenn du pflügen willst, wenn du dafür sorgen willst, dass Frucht entsteht, nicht nur unbedingt für dich, sondern allgemein, dass Frucht entsteht, dann musst du dich darauf konzentrieren. Dann muss das deine Linie sein. Andrea und ich, wir lesen zurzeit den ersten Korintherbrief. Und wenn man da diese Aussagen dann liest zum Thema Ehe und Nichtheiraten, dann sagt ja Paulus ja klipp und klar, es ist besser, wenn ihr euch gar nicht um eine Familie kümmern müsst. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber wenn ihr alleine seid, ist das viel besser. Ihr braucht euch um nichts anderes zu kümmern. Jeder von uns weiß heute, wenn ich alleine bin, muss ich mich letztendlich um alles kümmern. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht. Und das ist einfach diese andere Situation, die der Paulus wahrscheinlich nicht so ganz im Blick hatte. Der hatte nicht sein Haus, was sauber gehalten werden musste und wo alle möglichen Sachen gemacht werden mussten, sondern der zog von einem zum anderen, war bei den Leuten zu Gast und hat da gearbeitet und hat das Evangelium weitergegeben. Andere Situation. Aber wenn wir heute so nach vorne gehen, dann ist es wichtig, dass wir uns klar machen, wenn ich mit Jesus nach vorne gehen will, dann spielt nicht mehr meine Familie die entscheidende Rolle. Paulus schreibt, dann habt Familie so, als hättet ihr keine oder seid verheiratet, als wärt ihr es nicht. Klingt blöd, ganz ehrlich, aber das ist das, was das deutlich macht, wie weit es im Reich Gottes gehen kann. Nicht unbedingt muss, aber durchaus kann. Ich fand es interessant, als ich meine Ausbildung gemacht habe, mein Studium in Eversbach, dieses eine Jahr gewesen bin, da war einer der Dozenten, der hat uns einen Satz gesagt, der hat uns, glaube ich, alle geärgert. Nämlich den Satz, wer sich vorstellen kann, auch in einem anderen Beruf glücklich zu werden, der ist hier falsch. Das war noch eine andere Zeit der Ausbildung. Heute bei dem theologischen Seminar, wo man die Leute nehmen muss, wenn sie sich bewerben und entsprechende schulische Leistungen haben, ist das eine ganz andere Geschichte. Aber damals war das noch so. Und da kriegte man klipp und klar gesagt, Leute, wenn ihr Pastoren werden, damals waren es Prediger, nicht Pastoren, wenn ihr Prediger werden wollt, dann müsst ihr kapieren, dann gibt es nichts Wichtigeres. Und es gibt nichts Schöneres. Und es gibt nichts Besseres für euch. Wenn ihr das nicht glauben könnt, dann lasst die Finger davon. Dann macht lieber was anderes. Das waren weise Gedanken damals. Und wenn ich das sehe, wie viele ehemalige Theologiestudenten heute nach dem Studium oder zum Teil schon im Studium das Ganze hinschmeißen und das vergleiche mit früher, dann weiß ich, wo der Unterschied liegt. Früher wurde vorher gefragt. Ist das wirklich das, worauf es ankommt? Das, wo du genau weißt, Gott hat mich berufen, er möchte mich für diese Aufgabe haben. Und wenn Gott mich berufen hat, dann brauche ich mir die Frage nicht stellen. Dann ist das so. Das Problem, Pastor zu werden, hat zum Glück nicht jeder. Aber für uns war das damals eine ganz ärgerliche Geschichte. Und ich muss aus meiner Erfahrung sagen, wenn ich das nicht wüsste, dass Gott mich dazu berufen hat, ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte, dabei zu bleiben. Aber so weiß ich das. Und ich hatte zum Glück auch noch Leute, die mir das bestätigt haben. Das war dann für mich so die ganz große Hilfe. Aber wenn wir Jesus nachfolgen wollen, um das wieder auf diese breite Basis zu bringen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann heißt das, ich muss wissen, ob ich das wirklich will. Oder ob ich mir vorstellen kann, wenn ich ohne Jesus lebe, werde ich vielleicht glücklicher. Wenn ich diese Erwartung habe, dann sollte ich die Finger davon lassen. Sonst mache ich mir selber viele Schwierigkeiten. Und damit komme ich letztendlich zu diesen letzten Punkten. Wenn ich mit Jesus leben will, wenn ich Jesus nachfolgen will, dann muss ich das wirklich wollen. Und dann sollte das nicht irgendeine Priorität auf meiner langen Liste einnehmen, sondern dann sollte das wirklich oben stehen. Wir erleben zwar hier bei uns in unserem Land so die letzten 100, na noch gar nicht mal ganz 100 Jahre, die Situation, dass man als Christ leben kann, mehr oder weniger wie man will. Es gibt kaum Schwierigkeiten, es fängt jetzt langsam an, so in den einen oder anderen Gemeinden werden Pastoren schon mal verhaftet, auch in unserem Land, erstaunlicherweise, nur weil irgendjemand sie angezeigt hat. Das sind schon interessante Erfahrungen, die man mittlerweile macht und auch, wenn man das so hört von anderen und liest von anderen, was sie erleben, sieht man, es ändert sich. Wenn ich sehe, was weltweit los ist, dann mache ich mir Gedanken darüber, dass sich noch mehr ändern wird. Und dass es noch mehr Sachen geben wird, die anders werden. Und deswegen kann ich nur sagen, die verschiedenen Punkte, die mir aufgefallen sind, die mir wichtig geworden sind, die Voraussetzung dafür darstellen, mit Jesus zu leben, ihm nachzufolgen, ist das Erste: ich kenne Jesus. Wenn ich ihn nicht kenne, kann ich ihm nicht nachfolgen. Damals bei denen war das nicht so. Das war zunächst mal vielleicht auch lockerer. Vielleicht sind auch viele lange hinter Jesus hergelaufen und irgendwann wieder weggegangen. Das lesen wir in den Evangelien, dass das so war. Aber man kannte noch wenig. Man wusste nicht genau, was da kommt. Man wusste nicht, was aus diesem Jesus wird. Man hat vielleicht die Wunder erlebt. Und da gibt es so manch einen, der sagt, ich möchte da sein, wo dieser Jesus ist. Da, wo er Leben verändert, da, wo er Kranke heilt, da, wo er neue Perspektiven gibt, da, wo er Leute, die gefangen sind in sich selbst oder von den Dämonen, die sie beherrschen, sie freisetzt und ihnen die Möglichkeit gibt, neue Wege zu gehen. Da möchte ich dabei sein. Und ich freue mich, wenn Jesus mich dabei gebraucht, auch in dieser Zeit. Und das ist eine schöne Sache, etwas, was sich lohnt, wofür man wirklich seine Zeit einsetzen kann. Und wenn ich dann als Drittes und Letztes an diesen Punkt komme, dass ich sage, eigentlich gibt es überhaupt keine Alternative dazu, diesem Jesus nachzufolgen. Und jetzt komme ich auf den Influencer zurück. Es gibt einen ganz grundsätzlichen Unterschied zwischen einem Influencer und dem, was Jesus tut. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Jesus hat es nicht für sich getan, sondern er hat es für uns getan. Er hat etwas für uns getan, so darum hätte ich es jetzt formuliert, aber das ist genau der Punkt, der wichtig ist. Ein Influencer sorgt dafür, dass die Leute ihm helfen und dafür sorgen, dass er Geld kriegt. Jesus geht mit den Leuten, er hilft ihnen, er baut sie auf, er schafft Neues in ihrem Leben und durch sie und das ist der allerletzte Punkt, der dann auch der Übergang ist gleich zum Abendmahl. Er geht sogar so weit, dass er sagt, ich gebe mein Leben dafür, damit du leben kannst. All das, was dich von Gott getrennt hat, dafür bezahle ich mit meinem Leben am Kreuz, damit du frei und offen mit diesem Gott weiterleben kannst. Das tut kein Influencer. Das tut nur Jesus. Und damit sehen wir diesen gravierenden Unterschied. Wir folgen nicht einer Lehre. Wir folgen nicht jemandem, der interessant ist. Wir folgen nicht jemandem, der gute Ideen hat oder gut aussieht oder was auch immer, sondern wir folgen jemandem, der sein Leben gelassen hat für uns. Und wenn das jemand tut, was sollte er uns dann vorenthalten, was wirklich wichtig ist für uns? Zumal er uns das zugesagt hat. Er wird uns versorgen mit dem, was wir dringend brauchen. Und damit können wir leben. Und darum lohnt sich das, mit diesem Jesus unseren Weg zu gehen. Amen. Lasst uns aufstehen, miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns Menschen liebst, dass du deinen Sohn gesandt hast zu uns auf dieser Erde, damit wir etwas von dem erleben können, wie du bist, wie du denkst, wie du handelst. Du hast uns Menschen gezeigt in der Bibel, jetzt für uns wenigstens damals, die Leute konnten sie noch buchstäblich sehen, die dir nachgefolgt sind und die du gebraucht hast, durch die du geredet und gehandelt hast. Und du sagst, dass alle, die dir nachfolgen, dasselbe erleben werden, wie das, was du selbst erlebst. Und vielleicht sogar noch mehr. Und ich bitte dich darum, dass du uns gebrauchst, in dieser Zeit als deine Nachfolger da zu sein und den Menschen nicht irgendetwas zu verkaufen, nicht irgendeine Gemeinde oder eine Religion oder eine Lehre zu verkaufen, sondern dass du uns hilfst, dich selbst den Menschen bekannt zu machen, damit sie dir begegnen und damit du sie ändern kannst, sie retten kannst, sie frei machen kannst von dem, was war, und sie frei machen kannst für das, was letztendlich vielleicht schon in ihrem Herzen drin als Sehnsucht steckt, sie aber oft noch nicht entdeckt haben. Danke dafür, dass du diesen Weg mit uns gehst und uns gebrauchen willst, auch heute in dieser Zeit. Danke dafür. Amen.